Hallo und herzlich willkommen zum Marketingbörse-Podcast live von der Digitalkonferenz Marketing Automation Trends 23. Heute diskutieren Georg Blum, der Geschäftsführer von 1A Relations, mit Stefan Dietrich, Konstruktionsleiter Möllerwerke, Jonas Dufner, Geschäftsführer Zimling und Matthias Eck, Chief of Sales bei Akbis, darüber, wo man und wie man von der klassischen Werbepersonalisierung hin zu einer Produktpersonalisierung kommt. Viel Spaß beim Zuhören.
Ja, wir hatten jetzt im Vorgespräch gesagt, heute geht es um das Thema Mass Customization, ein durchaus mächtiger Begriff. Mass Customization kann man aber auch als, Losgröße 1 oder kleine Losgrößen und in einer Massenfertigung bezeichnen oder auch Variantenfertigung. Und ich hatte das Ziel, mit den Jonas, mit dem Matthias und mit dem Stefan heute mal eine Runde zu diskutieren, wie kann man mal weg von der klassischen Mailing und Werbepersonalisierung eben in diese Produktpersonalisierung, Produktkonfiguration kommen, weil letztendlich da auch eine große Wertschöpfungsmöglichkeit gibt. Es gibt mehrere Lehrstühle, die sich damit befassen, und es gibt eben logischerweise aber auch viele Firmen, die sich in den letzten Jahren diesem Thema gewidmet haben. Und das wollen wir in den nächsten 55 Minuten mal so ein bisschen durchleuchten. Also von meiner Seite, mein Name ist Georg Blum, steht da unten links drauf bei meinem Bild. Ich darf im Namen der Marketingbörse und von Jonas, Matthias und Stefan alle Zuhörenden begrüßen und würde mal kurz der Reihe nach von mir links nach rechts, Jonas, Matthias und Stefan, euch bitten, so mit 1 bis 1,5 Minuten kurz vorzustellen, was macht ihr, was ist das Besondere an eurer Firma, und dann steigen wir ein.
Ich bin Jonas Dufner, komme von der Zimling GmbH Hinstelltechnik. Wie der Name schon sagt, kümmern wir uns komplett so im Bereich um den Edelstahl, also wir verarbeiten nur Edelstahl. Zu mir selber, ich bin komme ursprünglich aus Maschinenbau, habe mein Bachelorstudium im Bereich Konstruktion und Entwicklung gemacht und bin dann aber so von Zeit zu Zeit im Aufgabengebiet ein bisschen verrutscht, und zwar in den Bereich eher so in die IT, ERP-Schiene. Genau, was macht unsere Firma? Unsere Firma, wir verstellen oder wir produzieren Verschlüsse für verschiedene Bereiche. Verschlüsse heißt, wenn man sich beispielsweise einen großen Lagertank vorstellt, wie man es aus den Weinkellereien, aus den Brauereien kennt, gibt es da so die kleinen Öffnungen. Da kann es sein, dass die beispielsweise von uns kommt. Oder es gibt beispielsweise die Silo-Fahrzeuge, die man sehr oft an Tankstellen sieht, auf der Autobahn sieht. Die haben oftmals hinten so einen, sag ich mal, einen konischen Auslass. Die könnten beispielsweise von uns sein. Genau, das ist so unser Spektrum. Alles wirklich aus Edelstahl. Die Möglichkeiten gibt's. Genau, wir sind tätig im B2B-Markt, haben kein B2C, klar, aufgrund unserer Produkte.
Ja, endlich. Gut, wunderbar. Vielen Dank soweit. Dann ganz kurz Matthias bitte und dann noch der Stefan.
Hallo, Matthias Eck von meiner Seite. Ich bin Vertriebsbeauftragter bei der Akbis GmbH. Wir sind Spezialisten für das Thema Produktkonfiguration. Wir sind Softwarehersteller. Wir stellen Software zur Produktkonfiguration her oder eben auch Software zur Verwandlung von Großgröße 1 Variantenmanagement. Und ich freue mich auch ganz bisschen, wenn ich das hier dabei sein darf.
So, dann Stefan noch bitte deine kurze Vita.
Mein Name ist Stefan Dietrich. Ich habe eine Lehre als Werkzeugmacher, dann Maschinenbau studiert, habe viele Jahre lang Maschinen für die pharmazeutische Industrie konstruiert und bin dann zum Schluss als Konstruktionsleiter hier bei den Möllerwerken gelandet. Möllerwerke gibt es seit 1730, also ein Unternehmen, was schon etwas betagter ist. Wir stellen im Wesentlichen Komponenten für Industrie und für den Fahrzeugbau her. In der Industrietechnik sind es bei uns vor allen Dingen Faltenbälge. Jeder kennt, denke ich, ein Akkordeon. Diese Faltenbälge werden aber auch geschützt, um in Werkzeugmaschinen, irgendwelche Führung oder sonst was zu schützen. Der andere Bereich Fahrzeugtechnik, das geht dann in Baumaschinen, in Landmaschinen, Kräne und so etwas. Da sind es im Wesentlichen Schläuche, die den Dieselmotor mit dem Turbolader und so verbinden, die heiße und kalte Ladeluftseite. Außerdem natürlich machen wir noch Fahrmotor- und Belüftungsbälge. Das heißt also, Müller-Produkte findet man fast jeder Lokomotive. Es sind alles Produkte, die versteckt sind, die eigentlich ein bisschen zurückgezogen und nicht sofort sichtbar sind. die wir aber immer Kunden individuell häufig mit dem Kunden zusammen konstruieren, auslegen und dann auch fertigen.
Das ist das schöne Stichwort von dir, Stefan. Vielen Dank. Kunden individuell, das geht ja schlichtweg. Wir haben jetzt heute den B2B-Schwerpunkt gewählt, weil wir gesagt haben, naja, das Thema Mass Customization für Turnschuhe, für Dirndl oder für Getränke, das ist schon durchaus bekannt. Das ist jetzt sozusagen etwas, was auch, sagen wir, im Schnelldrehergeschäft stattfindet. Im Autokonfigurationsbereich ist man auch schon, glaube ich, durch einige Sessions durchgegangen. Deswegen jetzt heute ein bisschen eher Hidden Champions, würde ich euch beide mal nennen. Wie definiert ihr für euch, vielleicht mal ganz kurz zum Einstieg, ich fange jetzt wieder mit Jonas an, wie definiert ihr sozusagen diesen Begriff, den ich jetzt mal Mass Customization genannt habe, wie nennt ihr es denn intern, diese Individualität, diese Besonderheit, diese Einserienfertigung, oder was ist da euer Begriff?
Wir nennen das eigentlich kundenindividuelle Produkte. Das, denke ich, trifft das bei uns am besten. Also das Produkt, was wir für den Kunden herstellen, kann ich an so in der gleichen Ausführung nicht an einen anderen Kunden auch noch verkaufen. Das sind immer.
Ist das generell so, oder kann es sein, dass es halt mal ein Produkt gibt, was man tatsächlich auch mal 30 oder 50 mal produziert, oder ist diese 30, 50 Produktstückzahl?
Ja, ich rede nicht von Stückzahl, von Stückzahl, sondern ich rede von einem Produkt, das habe ich jetzt gefertigt und das passt in der Regel nur in eine kundenindividuelle Applikation. Jetzt sage ich mal eine Zahl, 200, 300.000 Artikeln, die wir lebend haben, sind es vielleicht 5 oder 8, wo wir Formen nutzen, die dann auch in andere Kunden reinpassen, wo sich der Kunde dann an das Teil angepasst hat. Aber in aller Regel gehen wir genau auf die Anforderung des Kunden ein und fertigen dann genau passend das Produkt für ihn.
So, Jonas, bist du jetzt live? Und
ich hoffe, dass ihr mich hört.
Jawohl, jetzt ist gut.
Jetzt, sehr gut. Also ich wollte mit anfangen, auf unserer Homepage kurz geschrieben, wir verstehen unter der Mass Customization eigentlich der Punkt, speziell auf die Bedürfnisse des Kunden einzugehen. Das heißt, man kann sich im Endeffekt vorstellen, wie bei einem Autokauf, nur in Bezug natürlich auf unsere Produkte. Der Kunde kann wählen, will er Parkassistenten, will er, welche Farbe hätte er gern, möchte er einen Ledersitz? Und genau das ist bei uns der Punkt und wo wir auch unsere Produktkonfiguration im Endeffekt einsetzen. Grundsätzlich würde ein Laie, wenn er bei uns durch die Produktion schlendert, wie ich sage jetzt mal beim Shopping durch die Stadt, würde er sagen, sieht ja alles gleich oder ähnlich aus. Aber es ist halt so, im Detail steckt der Unterschied. Ich sage jetzt mal, von außen her sieht man dann so wie beim Auto auch, die Farbe unterscheidet sich. Aber es ist halt wirklich so, es kann mal sein, wir haben 10, wir haben mal 50, wir haben mal 100 von einem Stück, aber grundsätzlich passiert es nicht, dass wir Kunden haben, die, sag ich jetzt mal, das Gleiche bestellen. Das heißt, da sind wir wirklich auf Kundenbezug. Wir machen im Endeffekt das, was der Kunde sich wünscht. Und natürlich, je nach Anwendungsfall, ist natürlich auch da jeder Kunde unterschiedlich unterwegs.
Also das heißt auch, Kundenorientierung nehmt ihr beide wirklich nicht nur als Lippenbekenntnis oder als Feigenblatt, sondern Kundenorientierung ist bei euch praktisch Tagesgeschäft, weil letztendlich, so wie ihr beide das jetzt beschrieben habt, es ist zuerst, wir reden ja nicht über Marketing-Schlagworte und Buzzwords oder Vertriebs-Buzzwords, sondern wir reden eben tatsächlich kundenindividuelle Produkte, und das ist für mich Kundenorientierung im besten Sinne. Und gehen wir mal zum nächsten Thema, weil Matthias und ich haben im Vorgespräch auch überlegt, welche Mitarbeiter, welche Abteilungen sind in so einer Produktkonfiguration am Ende beteiligt, damit das am Ende auch kundenorientiert und kundenindividuell ist. Das beginnt ja im Vertrieb, aber wie geht's dann weiter, oder beginnt es eben nicht im Vertrieb bei dem einen oder anderen? Wie ist es bei euch, Jonas?
Also bei uns ist tatsächlich nicht im Vertrieb haben wir begonnen, sondern eher auf der technischen Seite. Wir haben uns überlegt, okay, wir haben unser Produkt, was haben wir denn für Daten? Und für uns ist wirklich das wichtigste Thema eigentlich die Daten, weil wir gesagt haben, okay, welche Daten brauchen wir zu fertigen? Weil wir gesagt haben, wenn der Kunde was Besonderes will, dann geht die Besonderheit bei uns 100% in der Fertigung los. Das heißt, der Kunde sagt, für das Beispiel, ich hätte gerne eine andere Oberfläche, wie zum Beispiel eine andere Farbe beim Auto, dann bedeutet das einen gewissen Arbeitsprozess, der hinten dran steckt. Das heißt, wir sind erstmal hingegangen, okay, wir haben im Backend würde man vielleicht sagen, also in unserer Zimmerlin-Welt, wenn man das so ein bisschen umschreiben will, haben wir angefangen, einen Konfigurator zu bauen, der genau sozusagen unsere technischen Daten beschafft. Das heißt, die ich dann weiterverwenden kann in der Konstruktion und auch in der Fertigung. Das heißt, aus unserem Produktkonfigurator, den wir intern nutzen, werden dann gleichzeitig auch Fertigungslisten geschrieben. Aber warum ich vorhin so auf die Daten betont habe, eigentlich der die Daten ja schon hat, das ist eigentlich der Kunde. Das heißt, im nächsten Schritt, den wir noch nicht gegangen sind, aber auf jeden Fall gehen möchten, wird so sein, dass der Kunde zum Konfigurator, wie jetzt bei den Sportschuhen, wo wir es vorhin davon hatten, an die Hand bekommt. Und dann bei den richtigen Fragen durch die richtige technische Beratung im Endeffekt schon genau sein Produkt bekommt, ohne dass der Kunde, sag ich jetzt mal, eine Anfrage groß schickt und wir dann versuchen, aus dieser Anfrage im besten Fall sein richtiges Produkt zu generieren, sondern eher, dass wir zusammen, aber technisch beratend mit ihm an unserem Konfigurator arbeiten, dass er dann am Schluss das bekommt, was er will. Im Endeffekt kann man sich vorstellen, wieder aufs Auto bezogen. Wahrscheinlich hat jeder schon mal zu Hause irgendein Traumauto oder sonstige Autos konfiguriert. Und was passiert dann? Meistens geht man mit dieser Konfigurationsnummer, die man dann bekommt, zu einem Autohändler und der sagt, ah, vielleicht könnte man da noch ein bisschen was machen auf der rechten Seite oder vielleicht da noch, haben sie vielleicht das vergessen. Und genau das ist das Ziel, was wir, nachdem wir im internen Bereich geschafft haben, mit dem Konfigurator umzugehen, auch extern gehen wollen und dann in diese Vertriebsschiene kommen möchten.
Ist es dann, Matthias, das ist ja dann erstmal auch ein Schulungsaufwand, neben der Adressstruktur oder Stücklisten und Teilelisten. Ich sage mal, das eine ist eine Technik, das andere ist eine Datenqualitätsfrage, aber es ist am Ende auch eine Schulungsfrage, wie man mit solchen Produkten umgeht. Es ist ja nicht, ich glaube nicht, wie sagt man, es ist nicht wenig komplex, oder um es anders zu formulieren, es ist, kann am Anfang sehr komplex sein, richtig? Oder wie geht ihr damit um?
Es ist weniger eine Schulung. Also wir haben die Erfahrung gemacht, dass der Einsatz des Konfigurators die Mitarbeiter des Vertriebs, aber auch bei der Beratung erstmal entlastet, weil der Kunde schon viel konkretere Wünsche hat. Und die Berater müssen im ersten Moment gar nicht mehr so technisch geschult sein, sondern können Kunden eher auf die Vertriebsaspekte eingehen. Beispiel nur beim Auto bleiben. Ich habe eine Trennung, also erstmal, wir unterscheiden jetzt zwischen zwei Arten der Konfiguration. Die vertriebliche Konfiguration auf der einen Seite und die Fertigungskonfiguration auf der anderen Seite. Und das Auto ein schönes Beispiel. Wenn ich als Kunde ein Auto konfiguriere, habe ich hier Vertriebsmerkmale. Zum Beispiel, ich habe einen bestimmten Autotyp, den ich wähle, habe dann eine Motorisierung, wähle dann Farbe aus, wähle dann vielleicht bestimmte Pakete. Beispiel, das Komfortpaket enthält Ledersitze und da möchte ich wieder ein Sportpaket haben. Das hat vielleicht ein tiefergelegtes Fahrwerk und andere. Das sind erstmal nur Vertriebsmerkmale, bei dem jedes Merkmal eine Konfiguration einen Preis hat, das ins Angebot rüberkommt.
Auf der Fertigung. Da würde ich kurz noch einhaken, weil das Thema Preis und Kalkulation ja oft auch ein Riesenthema ist. Also ich habe ein Projekt mal geleitet bei einer Firma, wo noch kein Konfigurator im Einsatz war, und dann haben die Vertriebler haben was kalkuliert und die Fertigung hat hinterher geschimpft, wie blöd ist, nach dem Motto, wenn ihr das vorne nicht so kalkuliert, dass hinten am Ende was rauskommt, dann haben wir wieder die Arschkarte gezogen, um es mal salopp zu formulieren.
Genau, das ist der Punkt, den ich gerade
anspreche. Ja.
Perfekt. Weil genau das Verheiraten der zwei Welten, nämlich die Vertriebssicht und die Fertigungssicht. Oder das Mapping auch, wenn ich es technisch ausdrücke. Und viele Unternehmen in Deutschland, die aus der Fertigung, aus dem Ingenieurwesen kommen, denken, der Vertrieb muss sich an der Fertigung richten. Unternehmen, die eher aus dem amerikanischen Bereich kommen, die im Marketing-Vertrieb sehr stark sind, denken eher, die Fertigung muss sich nach dem Vertrieb richten. Also da ist immer ein Konflikt zwischen genau diesen zwei Bereichen. Und die Wahrheit liegt natürlich, dass man die miteinander verheiraten muss. Man muss ein Mapping machen und die Sicht verbinden. Und deswegen muss man auch häufig zwei unterschiedliche Artikelarten einführen. Oder eben aus unserer Sicht zwei Konfigurationsmethoden, Konfigurationsarten. Nämlich einmal die für den Vertrieb. Da wird das Produkt aus Kundensicht dargestellt. Oder wie Jonas auch gesagt, natürlich über Fragestellung kommt der Kunde dann zu seinem entsprechenden Wunschprodukt, indem er diese Fragestellung ausfüllt. Beispiel Auto.
Wobei ich rede das Farbe aus,
ich habe Vertriebsfunktion. Wenn ich jetzt aber auf die Fertigungssicht gehe, bei der Farbe, das ist noch relativ einfach, die ist 1:1. Mapping, Farbe blau beim Auto, Vertrieb ist auch Farbe blau in der Fertigung. Wenn ich jetzt auf das Sportpaket gehe, das sieht schon ganz anders aus, weil Sportpaket ist im Vertrieb ein Merkmal, kostet vielleicht Sportpaket, was ich, 2.000 bis 3.000 Euro. On top ist im Angebot im Preis relativ einfach. Vielleicht gibt es da abhängig von der Verkaufsregion in der Schweiz einen höheren Preis als in Deutschland noch ein paar Unterscheidungen, aber eigentlich ist es relativ simpel. Gemappt auf die Fertigungskonfiguration. In der Fertigungskonfiguration werden die stücklichen Arbeitspläne generiert. Dann muss ich jetzt sagen, okay, da bedeutet dieses eine Merkmal Sportpaket, ich habe vielleicht ein anderes Fahrwerk, ein Sportfahrwerk, dass eine Fertigungsliste ausgetauscht werden muss durch das Regelwerk. Ich habe natürlich noch Zusatzteile wie ein Heckspoiler, Seitenschwelle rechts und links, die in der Stückliste auch ergänzt werden müssen. Obendrauf ist aber nicht nur einfach Teile, die ich ergänze oder lösche, sondern ich muss auch diese Teilenabhängigkeit von anderen Merkmalen bestimmen, weil es bringt mir nichts, wenn ich es aufrühm blau bestelle, aber die Zusatzteile, Seitenschwelle rechts, Seitenschwelle links und Heckspoiler werden in weiß dran geschraubt. Deswegen muss ich bei diesem Mapping von Vertriebskonfiguration zu Fertigungskonfiguration auch noch Berechnungen durchführen oder eben auch prüfen, was gehört dazu. Beim Auto ist es relativ einfach, dann ist quasi ein Heckspoiler, der noch auf die Farbe geprüft werden muss. Bei komplexen Maschinen, bei Maschinenbauern, ist häufig auch die Berechnung von Materialdicke, mit was kann das Material aushalten, wo sind vielleicht Schweißnähte, wo dürfen bestimmte Krümmungen sein. Allein diese Berechnungen sind unglaublich komplex, die entsprechend auch das Mapping von Vertrieb zur Fertigungskonfiguration unglaublich komplex und schwierig machen.
Dann würde ich das als Überleitung zu Stefan nehmen, weil ihr habt ja mit dem Beschreiben, was ihr an Geschäftsmodell bzw. Produktstrukturen habt. Ich habe es auf der Webseite gesehen, es geht um Agrartechnik, es geht um Lokomotive, hast du vorhin gesagt. Es ist so vielfältig, es ist Maschinenbau, Busse.
Medizin, Technik und wir sind also mit unseren Produkten halt in sehr, sehr vielen Sparten und Branchen drin. Das macht aber auch gerade das Leben interessant, weil es eben nicht so, sag ich mal, einfach ist. Das kleinste Produkt passt in eine Zigarettenschachtel. Das Größte, was wir so gebaut haben, hat über eine halbe Tonne Gewicht. Ja, das ist dann schon nur von der Größenordnung her, kann man sich das dann vielleicht vorstellen. Bei uns beginnt die ganze Sache aber, ich denke, im Vertrieb. Der Vertrieb ist derjenige, der natürlich erstmal mit dem Kunden sprechen muss, erkennen muss, dass der Kunde ein Produkt benötigt. Und unsere Vertriebler sind alle technisch geschult, sind auch vieles wirklich Techniker oder mit Leute mit ingenieurtechnischer Ausbildung, die im Vorfeld schon sehr viel abfedern können. Es muss ja dann entschieden werden, was für ein Produkt ist das. Und da beginnt dann ja die Sache, wo ich mir dann Gedanken machen muss, was sind denn die Anforderungen von dem Kunden? Ist das eine Lasermaschine, wo Brandschutz eine Rolle spielt? Geht's in die Medizintechnik, wo vielleicht Lebensmittel-Echtheit oder FDA-Geschichten eine Rolle spielen und. Das ist halt ganz verschieden. Da muss dann das entsprechend überhaupt erstmal richtig eingeordnet werden und das richtige Produkt in seiner Ausführung dann vorgeschlagen werden.
Aber ist das euer Vertrieb, wie ist der aufgestellt? Weil letztendlich, wenn ich mir das so vorstelle, müsst ihr ja sehr unterschiedliche Vertriebsspezialisten haben, die sich eben in dem jeweiligen Bereich auskennen. Oder anders ist das ja kaum machbar, oder ist es eben
nicht so? Haben wir schon. Das ist so in der Tat. Also die nicht jeder Vertriebler, auch nicht jeder Techniker kann jedes Produkt. Das ist einfach zu viel. Das muss ein bisschen unterscheiden.
Und umgekehrt heißt es wahrscheinlich auch, ihr habt nicht ein Konfigurator, sondern ihr habt, ich weiß nicht, wie viele Konfiguratoren oder wie ist es dann?
Das, wo wir den Konfigurator jetzt konkret von der Firma Acebis nutzen, das ist die Arbeitszeitermittlung.
Mhm.
Ja. Da geht es dann darum, anhand von Ausprägungen ist das Produkt irgendwie bestimmt, so lang, so breit, so hoch und aufgrund dieser Grundlage dieser Daten werden dann festgelegt, welche Arbeitsplätze werden belegt, wie lange wird das dauern und so weiter.
Also es geht praktisch in die Kunst, in die Produktionssicht hinein.
Das löst im Prinzip ein Produkt ab, was wir viele Jahrzehnte jetzt im Einsatz hatten. Ohne das würden wir ja gar nicht klarkommen. Aber wir konfigurieren Stücklisten oder so noch nicht.
Okay, ich hatte noch als Stichwort Stücklisten und Produktherstellung. Ich habe auch von anderen Herstellern und anderen Anwendungsfällen eben auch gesehen, Service-Konfiguration. Macht ihr das auch, Jonas oder Stefans? Also diese Service-Konfiguration, ich kenne das zum Beispiel von Kopierer- oder Druckerherstellern, dass man mit den Firmen eben Serviceverträge konfiguriert, Laufzeit, Preise, Service-Level-Agreements etc. Macht ihr das?
Oder ist das machen wir nicht.
Also bei uns ist auch tatsächlich die Nutzung vom Konfigurator bezieht sich tatsächlich nur auf Verkaufstätigkeiten in Bezug auf unser Produkt. Das heißt, es gibt einen Konfigurator, der generiert sozusagen Verkaufstexte, könnte Preise generieren. Es gibt einen Konfigurator, der kann Fertigungslisten schreiben. Das heißt, aufgrund der Merkmale, die davor im Verkauf getroffen wurden, werden die Fertigungslisten automatisch in unser ERP geschrieben. Diese zwei Varianten gibt es aktuell. Und die dritte Variante sollte eben sein, dass der Kunde selber die Möglichkeit bekommt, diese Vertriebsmerkmale, die Matthias vorhin schon mal angesprochen hat, schon mal selber zu definieren, die er ja eigentlich am besten kennt.
Aber ich denke, das ist nochmal ein spannender Punkt von dir, Jonas, beziehungsweise Matthias, ihr beide könnt ja da vielleicht schon mal euch abwechseln in der Antwort. Wenn das jetzt bei aus dem internen Nutzungsgrad in den Nutzungsgrad überführt wird, dass auch der Kunde dann drauf zugreift, wie ist das geplant oder was ist da für Tipps und Tricks jetzt schon mal vorzusehen? Weil das ist ja, glaube ich, ein komplizierter Prozess sein, dass der Kunde auf einmal anfängt, selber zu konfigurieren.
Jonas hat da vorhin schon gut gestartet mit. Man versucht ja, dem Kunden und Interessenten durch Fragestellungen zum richtigen Produkt hinzuführen. Und aus unserer Erfahrung ist diese Fragestellung bei Azebis, wenn wir das interne Produkt finde, diese Thematik, je nach Abwandlung wird es häufig unter Guided Selling als Produkt genannt. Wobei Guided Selling auch schon ein bisschen mehr als auf einer Produktfinder.
Ja, aber diese Fragen müssen ja vorher erstmal definiert sein. Ich denke, das ist ja schon mal wichtig, oder?
Das ist schon ein wichtiger Punkt, weil dieses Thema Produktfinder wird von den eigenen internen Mitarbeitern im Vertrieb eben nicht unbedingt genutzt, weil die das Produkt schon sehr gut kennen. Das heißt, wenn ein Kunde kommt und hat bestimmte Anforderungen, dann brauchen sie das Thema Produktfinder häufig gar nicht selbst, weil sie schon von ihrem Vertriebs-Know-how das schon automatisch machen zum richtigen Produkt gehen. Das heißt, im ersten Step muss man für den Kunden eine Sicht aufbauen im Konfigurator zum Thema Produktfinder. Wie soll der Kunde, der Interessent, zum Produkt geführt werden? Was sind die wichtigsten Fragen? Und das ist langsam bei mehreren Firmen auch angekommen. Wenn man noch vor 5 oder 10 Jahren zurückgeht, war das ein Thema, das wir ganz häufig bei unseren Kunden auch platzieren mussten und sagen mussten, Achtung, passt auf. Ihr müsst da ein bisschen anders denken. Der eigene Vertrieb hat eine andere Sichtweise als der externe Kunde. Also das ist schon der erste Step, den man da berücksichtigen muss.
Gut, ich denke auch, was schwierig ist, einen Moment kurz, Jonas, was auch schwierig sein kann, aber ich denke, das könnt ihr gleich beantworten. Ich muss ja dem Kunden gegenüber, ich sag mal, auch Dummheiten abfangen. Also Dummheiten jetzt nicht aus Blödheit, sondern weil er einfach gewisse Dinge nicht kennt. Ja, also das ist, ich nenne es jetzt mal Dummheiten, aber es ist im Prinzip geht's ja darum, dass irgendwie ich mache es jetzt bei dem Beispiel, wo wir bei Behrensen hatten, das ging um Cocktailmix, aber ich kann bestimmte Cocktailmix-Situationen kann ich nicht zulassen, weil sie ansonsten giftig werden sozusagen oder unverträglich werden. Und bei euch sind es ja sicherheitsrelevante Merkmale oder auch Merkmale, die dazu führen, das kann man so nicht produzieren, weil das einfach dieser Wunsch nicht machbar ist. Und ich denke, das gilt ja abzufangen, oder? Auch im Kontext oder im Vorfeld.
Jonas, fängt schon bei. Ja, genau, also genau die Sicht, also sozusagen, wir haben für uns intern versucht, dass wir erstmal alles schaffen, dass unser Vertrieb bzw. unser Verkauf den Kunden dahingehend beraten kann. Aber ich nehme ein ganz einfaches Beispiel aus der, wenn man jetzt zum Beispiel in den Laden geht, jeder weiß, okay, ich möchte vielleicht jetzt Bier trinken, dann kaufe ich ein Bierglas, ich möchte einen Wein trinken, ich kaufe ein Weinglas, ich habe Wasser, ich kaufe ein Wasserglas. Und genauso, das ist die Sicht, die wir uns nicht mehr überlegen, intern, weil wir unser Produkt kennen. Aber der Kunde muss irgendwie zu dem richtigen Produkt gebracht werden. Aber eigentlich gibt es genug Merkmale, die der Kunde selber hat, um das richtige Produkt zu finden. Das heißt, es geht da auch immer darum, für unsere Seite dann, wenn wir dem Kunden sozusagen dieses Handwerkzeug an die Hand geben, dass wir natürlich versuchen wollen, unsere Leute, die technisch unser Produkt kennen, spezifischer dahin zu bringen, dass die Kunden dann bei den Besonderheiten, die jetzt nicht einfach abzuhandeln sind, da mehr Zeit generieren können, also den technischen Vertrieb noch verstärken können und sich nicht und die nicht, sag jetzt mal, per Merkmal zu spezialisierten Produkten finden, dass er da einfach die Möglichkeit hat, da sich Zeit freizuschaufen. Das ist ja tatsächlich der Grund.
Also heißt, es gibt ja aus vertrieblicher Sicht zwei Möglichkeiten, warum man den Kunden Konfigurationen selbst machen lässt. Ich sage es mal ganz banal, das ist der spielerische Aspekt oder im Englischen der Gamification Aspekt, so nach dem Motto, spiel einfach mal rum. Und wenn ich es bei euch kann, dann bei der Konkurrenz nicht kann, dann mache ich oft nach dem Motto Werbung für einen, schau mal her, du kannst ganz spielerisch dein Produkt konfigurieren. Da geht es noch gar nicht um die Perfektion als sowieso, es geht eher um den spielerischen Effekt, dass die Leute auf eure Webseite gehen, dass die sagen, komm, das will ich mal probieren. Der andere Aspekt ist ja tatsächlich, ich nenne es mal eher den ernsthaften Aspekt, wirklich, so wie du es beschrieben hast, diese mit den Parametern, die einer, der hat schon eine relativ klare Erwartungshaltung und mit denen wird er agieren. Und ich will jetzt nicht mehr spielen, sage ich, sondern er wird eher agieren und wirklich konfigurieren im Sinne eines späteren Endprodukts. Ist das beides von euch geplant oder ist es eher in Anführungszeichen nur der ernsthafte Aspekt gemacht?
Also grundsätzlich Stefan, du darfst gerne.
Ja, dann habe ich für den Moderator logischerweise. Stefan, machst du? Du hast ja gerade gezuckt als Erster.
Als Erster gezuckt, na gut. Wir haben einen Versuch gestartet mit einer unserer Produktreihen und haben dem Kunden die Möglichkeit gegeben, im Internet das Produkt zu konfigurieren. Da ist natürlich ganz wichtig, dass er nichts Falsches eingeben kann. Also die Abfrage der Werte sind ganz entscheidend, weil ansonsten wird irgendwas gemacht, was nicht gut ist. Und er bekam als Benefit oder Bonus nachher ein rudimentäres, aber dann maßstablich richtiges 3D-Modell. Mhm. Das wurde im Hintergrund dann als Neutralformat erzeugt und dem Kunden zur Verfügung gestellt. Und über diese Schiene, wenn er das erst einmal eingebaut hat, so schnell lässt das dann auch aus seiner Konstruktion nicht mehr raus. Ich sehe den großen Vorteil, dass der Kunde, ohne dass der jetzt groß telefonieren muss, einen Ansprechpartner erreichen muss, vielleicht abends um 18 Uhr eine gute Idee hat und sagt, Mensch, wie groß muss das denn sein, dort die entsprechenden Informationen bekommt. Ich glaube, Informationen sind sehr wertvoll. Da geht es noch gar nicht um die letzte Schraubenloch. Es geht darum, jetzt bei uns zum Beispiel, kann ich den Verhaltenbalk soweit komprimieren oder nicht? Danach richtet sich Maschinenlänge, Gussbetten und was ich, was unsere Kunden dort noch alles dann danach auslegen. Wenn man eben da unterstützt und helfen kann, glaube ich, hat man erstmal einen Fuß in der Tür. Dafür nutzen wir das.
Wenn ihr das nächste Mal live bei unseren Experten-Roundtables mit dabei sein wollt, schaut mal auf digitalkonferenz.net vorbei. Dort findet ihr immer das Programm unserer aktuellen Digitalkonferenz.
Also das ist genau diese vertriebliche Aktivität, die ich auch denke, dass es Sinn macht, sowohl für die, ich sag mal, unter CM-Gesichtspunkten diesen Prozess von der Vertriebssicht einerseits bis durch die Fertigung oder bis in die Fertigung, vielleicht sogar letztendlich bis in die Auslieferung durchzuziehen, weil letztendlich das dann am Ende Sicherheit schafft, aber eben auch akquisitorische Kraft hat, weil letztendlich dieser spielerische Aspekt, du Stefan gerade gesagt hast, natürlich auch wichtig ist. Und ich sage es bei dir tatsächlich, dieser oder andere sagen es Minimal Viable Product, also dieses kleine Testprodukt, das man dann mal erstellen kann. Ist das bei euch, Jonas, jetzt frage ich es nochmal bewusst, ist es bei euch auch so geplant, dass es dann eben so, ich sag mal, quick and simple, ich will nicht quick and dirty sagen, sondern quick and simple Aspekt möglich ist?
Also bei uns gibt es tatsächlich zwei Punkte. Der eine ist der, wo mir vom Stefan richtig gut gefallen hat, weil das tatsächlich auch so ist, diese 24-7 Abhängigkeit, gerade so jetzt während unserer Pandemie, die vielleicht noch nicht hinter uns liegt, aber auf jeden Fall die letzten zwei Jahre sehr beherrscht hat, war es ja so, die Arbeitszeiten haben sich, sage ich jetzt mal, von früh bis spät verändert. Das heißt, die Leute waren nicht immer im Büro, aber sie haben irgendwann dann versucht, Informationen zu bekommen. Und das ist genau der Punkt, wo Stefan sagt, dass wenn man da den Kunden dahin bekommt, dass er schon mal, da gibt's mal Hallo sagt und dann unser Vertrieb aber auch die Zeit bekommt, okay, da hat jemand Hallo gesagt, jetzt höre ich doch mal nach. Und wenn wir dann schon mal sozusagen die Hand in der Tür haben, wird's einfacher, da schon mal einzugreifen. Was aber trotzdem auch geplant ist, dass natürlich unsere Händler, die, also wir vertreiben außerhalb, da gibt's mal von Deutschland meistens über Händler, das heißt, die haben natürlich auch eine größere Kompetenz und denen möchten wir natürlich auch die Möglichkeit geben, okay, ohne dass wir zum Beispiel unser amerikanischer Händler, der halt einfach zeitversetzt arbeitet, der soll natürlich auch Informationen haben, ohne dass er immer auf uns zurückgreifen muss. Und das ist gerade diese zeitliche Abhängigkeit, wollen wir natürlich damit auch lösen und da gerade auch den ernsthafteren Teil. Aber da geht es natürlich dann um Händler. Das heißt, die verkaufen auch tagtäglich, das ist ihr tägliches Brot, genauso wie bei unseren, sozusagen unseren Leuten, die auch bei uns arbeiten, intern.
Machen wir mal kurz den unternehmerischen Aspekt, mal weg von der reinen Konfiguration, sondern was aus meiner Sicht der unternehmerische Aspekt sein kann, dass zum einen mehr Neukunden generiert werden, weil einfach dieser spielerische Aspekt im Vergleich zur Konkurrenz oder dieser erste einfache Ansatz im Vergleich zur Konkurrenz bei euch leichter ist. Das ist der eine Part, also Akquisition. Der zweite Part könnte sein, ihr könnt ganz andere Preise verlangen. Also das ist das Zweite. Das Dritte ist, ihr habt das, was ich vorhin gesagt habe, der Krieg zwischen Vertrieb und Produktion oder Arbeitsvorbereitung, die letztendlich das dann kalkulieren müssen und kommt dann wirklich das raus, was der Vertrieb verkauft hat, dass dieser, ich sag's mal, teilweise stattfindende Krieg oder Streit nicht stattfindet mehr, weil einfach, es kann nur das gemacht werden, es kann nur das verkauft werden, was vorne auch konfiguriert wird. Sind es so drei Aspekte, wo ihr sagt, einer davon oder alle drei sind für euch richtig und wichtig, oder gibt es vielleicht noch einen vierten, wo ihr sagt, das ist ein, den ich jetzt erstmal noch nicht genannt habe? Wer möchte ich? Erstmal Stefan, du, wie siehst du das?
Ich sehe das grundsätzlich erstmal genauso. Ich kann nur das produzieren, was ich ja auch im Prinzip herstellen kann, wo ich die Produktionsmöglichkeiten für habe. Allerdings muss man da aufpassen, dass man dann nicht in ein Loch fällt. Wir sind, denke ich, neben unserer normalen Fertigung, die wir haben, und den ganzen Standardprodukten auch immer wieder als Problemlöser bekannt. Das heißt, ich muss so innovativ und so kreativ sein, wenn der Kunde ein Problem hat, muss natürlich vom Unternehmerischen her abgewogen werden. Ist da Potenzial, kann man das tun oder würde es uns weiterbringen, da irgendetwas zu entwickeln, dann muss man da einsteigen und was tun. Und das eigentlich macht bei Möller Werk einen Großteil des Erfolges auch aus. Dass wir eben nicht sagen, nö, so ein Produkt haben wir nicht, das können wir nicht konfigurieren, sondern dass wir sagen, wir machen uns Gedanken, wie kann man unsere Produkte da hinkriegen, dass wir vielleicht die Anforderung erfüllen.
Also ist das auch eine Einstiegsdroge, Ihr Konfigurator, und noch nicht zwingend das Endprodukt sozusagen?
Nein, wenn wir dort jemanden haben, der dort sagt, er möchte jetzt ganz simples Beispiel, es sind diese Faltenbälge, die wir dort konfigurieren, in einfachsten Formen auch nur. Und da kann der Kunde ein paar Werte eingeben. Und er hat dann das Problem, jetzt sage ich mal, dass er zum Beispiel die maximale Länge nicht erreichen kann. Da ist der Konfigurator so geschaltet, dass der halt nur eine gewisse Faltenzahl zulässt und dann sagt, länger geht nicht. Natürlich geht länger. Das muss man dann nur mit sich Sondermaßnahmen, die ganz, ganz viele Einflüsse hinten raus wieder haben, auf alle möglichen anderen Maße, natürlich auch auf Preise und, kann man das kompensieren. Aber in dem Fall wird er dann an den Vertrieb verwiesen, nach dem Motto, da hast du ein Problem, wir helfen dir. Das lehnen wir ja nicht.
Das ist aus meiner Sicht, das ist ein wunderbares Beispiel, dass eben Vertrieb und Produktion oder eben wie bei euch die Abteilungen dann auch immer heißen, sehr viel enger zusammenarbeiten und wird dadurch, Jonas und Stefan, wird bei euch dann auch diese Zeit der Angebotserstellung, die aber in solchen komplexen Produktkategorien früher sehr, sehr lange war, wird die dann stückweit verkürzt oder wird sie sogar enorm verkürzt? Also das wäre, glaube ich, auch nochmal ein Aspekt, der im B2B-CRM immer wichtig ist, dass ich ja diesen Angebotszeitraum möglichst kurz halte, weil man sagt ja auch, je schneller ich ein Angebot raushauen kann, auch ein verbindliches und gleichzeitig auch als für die Produktion leistbares, umso schneller und umso besser. Ist das so oder wie ist da Ihre Einschätzung?
Jonas, darf ich?
Ja.
Du siehst gerade also noch.
Du, ja.
Mach ich ganz kurz noch. Angebotszeit ist bei uns ein Problem. Das muss man ganz offen und ehrlich sagen. Wenn die Anwendung komplexer wird und wir größere Metall- oder Stahlkonstruktionen dabei haben, dann kann man das nicht mehr aus der Hüfte schießen. Und da steckt bei den Stahlteilen häufig der Teufel im Detail. Weil dann lässt sich das plötzlich nicht herstellen, ich brauche zwei oder drei Teile mehr und dann schießt so eine Kalkulation weg. Für Standardkomponenten haben wir Konfiguratoren, will ich das mal nennen, oder kleine Programmchen, wo ich das schnell eintippen kann. Da ist ruckzuck und es ist auch sicher. Aber wenn es aufwendiger wird, dann fürchte ich, hilft ein Konfigurator auch nur begrenzt, weil ich das einfach nicht mehr abschätzen kann, die Komplexität und den Preis von solchen Teilen.
Wobei ja, das würde ich jetzt gleich nochmal einwerfen, Stefan, die Kleinserien oder einfache Teile heißt aber am Ende vielleicht auch ein Teil des Massengeschäfts, deswegen ja Mass Customization. Ein Teil kann ich beschleunigen, weil es letztendlich das der Kunde selbst machen kann oder eben, wie gesagt, die Durchlaufzeit sehr einfach ist oder vielleicht noch eine, sagt man ein oder zwei Schleifen zur Absicherung, dann war's das, oder? Weil das ist ja auch eine Entlastung für den Vertrieb, Schrägstrich.
Absolut. Man muss sich da auf die wichtigen Dinge konzentrieren, die, sag ich mal, großen Projekte. Und für Dinge, die ich aus einem Konfigurator automatisch generieren kann, darf ich überhaupt keine Arbeitszeit verschwenden. Ist meine Meinung. Das also ist noch nicht durchgehend, aber für einfache Sachen, die ich direkt beschreiben kann, wo ja auch viel Tagesgeschäft dann ist und auch viel Umsatz mit generiert wird, das muss so laufen.
Also bevor Jonas noch antwortet, ich habe mal ein Beispiel gehört, das ist jetzt glaube ich 3-4 Jahre alt, da hat ein Kühlraumhersteller und der hat eben auch gesagt, wir haben einen Konfigurator eingesetzt und die Angebotszeit hat sich eben von 8 Wochen auf 2 Wochen verkürzt im Schnitt. Das ist jetzt sicherlich vielleicht ein Extrembeispiel. Hat sich das bei euch auch so in der Richtung realisieren lassen oder ist es zumindest in Aussicht, dass sowas funktioniert, dass man das dramatisch reduzieren kann, die Frist?
Ja, ich sage mal so, vor 16 Jahren, als ich hier anfing, da haben wir die ganzen Angebote im Auftragszentrum, das heißt in der Konstruktion gemacht. Sprich, wir mussten wirklich eine Stückliste anlegen, mussten dann Preise ermitteln, mussten einen Arbeitsplan anlegen und den rechnen. Das geschieht heute durch Eingabe der Parameter mit einem Visual Basic Programm. Relativ zuverlässig auf Knopfdruck. Da braucht man 5 Minuten statt jetzt 5 Tage oder 10 Tage.
Na, das wollte ich hören. Also was ist die Zeitrelation? Okay.
Und es ist damit auch viel angefangen. Man macht sich einmal Gedanken, welche Konfigurationsmöglichkeiten gibt es, welche Kombinationen muss ich ausschließen, wo kann ich Fehler machen. Aber wenn das einmal in der Software drin ist, braucht sich niemand mehr im Detail Gedanken machen und kann seinen Verstand für was anderes benutzen, als immer wieder das Gleiche zu tun und zu überlegen, passt das noch. Ne? Das darf man auch nicht vergessen.
Aber Entschuldigung, Jonas, bevor du antwortest, dann frage ich gleich nochmal nach bei dir, Stefan, was ja letztendlich dann auch ein Vorteil ist, sein müsste, unterstelle ich jetzt mal, dass wenn einer mal vor einem Jahr sich was konfigurieren und auch produzieren hat lassen und jetzt kommt er mit was leicht angepasstem, dann ist auch das wiederum quasi leicht durchzuführen, oder? Oder diese Anpassungen schnell durchzuwinken. Können wir das so annehmen, oder?
Das ist so. Wir können diese Daten halt speichern, die können wir einlesen und unter einem anderen Namen wieder speichern. Der große Vorteil oder, sag ich mal, den ich da auch noch sehe, ist, dass die ja deutlich realistischer dann sind, diese Angebotspreise. Wir reden, wie gesagt, von Einzelfertigung, nicht von einem VW, der einen Schalter bis auf ein Zehntel Cent da genau in seinen Kosten kennt. Die Zeit haben wir ja gar nicht, so etwas für jedes Produkt zu tun. Aber wenn ich dem vor 2 Jahren einen Faltenberg verkauft habe, der jetzt, sage ich mal, eine Zahl ist, einen halben Meter Auszug, und jetzt braucht er einen halben Meter, sondern 600 Millimeter, dann muss das ja im Verhältnis passen. Kunde ist ja auch nicht dumm. So, und wenn ich jetzt vor 2 Jahren hat der Sachbearbeiter X das kalkuliert und von Hand und jetzt macht's der Y, da kann ja was anderes bei rauskommen.
Ja.
Und das schließt natürlich ein Kalkulationsprogramm oder ein Konfigurator für Kosten sicher aus.
Und am Ende entsteht auch eine Kundenbindung, weil letztendlich der Kunde weiß, er hat letztes Mal bei euch kalkuliert, bekommen und jetzt kann er es quasi nochmal angepasst, wieder kalkuliert bekommen. Da kommt automatisch zumindest als, sagt man, als einer von mehreren auf jeden Fall auf euch zu. Das ist also auch nochmal eine Absicherung aus CRM-Sicht. Damit habt ihr auch wieder nochmal was gewonnen, vermutlich. Gut, Jonas, wie ist es bei euch? Hat sich da diese Verkürzung, ist es bei euch auch so in dem Maße spürbar gewesen?
Also tatsächlich von so einer Extremverkürzung können wir nicht unbedingt sprechen, außer natürlich im Nachgang, sage ich jetzt mal. Das heißt, also bei uns, was war der Vorteil durch also Angebotskonfiguration, sage ich jetzt mal. Der Vorteil natürlich, okay, es sieht immer, und das sind wir vielleicht bei dem Thema unterschiedliche Sachbearbeiter, es sieht immer gleich aus. Das heißt, der Kunde bekommt, auch wenn jetzt sich nur ein Teil ändert, bekommt er grundsätzlich alles gleich, außer und er sieht, okay, hier gibt es ein Merkmal, das hat sich geändert, ganz klar ersichtlich. Von der Schnelligkeit, die würde ich eher nachgelagert in den Vertrieb sehen, weil wir natürlich mit den Daten, die wir über eine Konfiguration erfassen, diese weiterverarbeiten können, werden in eine Datenbank geschrieben, können nachträglich für die Arbeitsvorbereitung zum Beispiel abgerufen werden, können nachträglich für die Konstruktion abgerufen werden. Das heißt, man hat nicht das Problem, dass man x-mal Daten generiert, die im Endeffekt eigentlich gleich sind, aber durch manuelle Datengenerierung natürlich immer wieder es zu, da gibt's mal Fehler kommen kann. Das heißt, man hat eigentlich eine Datenkonsistenz, die einfach, egal ob Vertrieb, AV oder in der Konstruktion oder auch in der Produktion genutzt werden kann. Vielleicht nochmal ganz kurz auf das, was du ganz vorhin gesagt hast, Georg, bezüglich, macht denn eine Konfiguration vielleicht einen Unterschied zu anderen Herstellern? Und da kann ich jetzt aus unserer, beziehungsweise aber eigentlich aus unserer Sicht als Kunde sprechen, weil es gibt zum Beispiel in Deutschland Getriebe-Motorhersteller, der hat auch einen Konfigurator, bei dem bekommt man auch sofort seine 3D-Modelle, bei dem bekommt man innerhalb kürzester Zeit ein Angebot und das, ich sagen wir ehrlich, wir bestellen deswegen da, weil wir wissen, wir haben kurze Reaktionszeit, wir bekommen das, was wir wollen und zahlen dafür gerne, sag jetzt mal, da wo wir vorhin drüber gesprochen haben, vielleicht doch etwas mehr wie bei jemand anderem, aber wir wissen, was wir bekommen und wir wissen, dass wir drauf zählen können, innerhalb von der angegebenen Zeit auch unser Produkt zu bekommen. Und das ist auch der Punkt, warum wir diesen Schritt gehen, beziehungsweise gehen wollen, weil wir auch sagen, okay, wenn der Kunde einfach schon mal, er weiß immer, er bekommt es, er bekommt hierfür ein Angebot, er bekommt ein Angebot, das ist nicht heute, sag ich jetzt mal, grün in Farbe ausgesprochen und morgen ist halt schwarz und einmal kostet 500 Euro und einmal kostet 2000 Euro. Das sind dann so Punkte, warum setzt man so einen Produktkonfigurator tatsächlich, also auf unserer Seite, gerne ein.
Aber heißt auch dann im Prinzip nicht nur Kostensicherheit, das heißt auch Kundenzufriedenheit am Ende. Ich sage mal, du hast jetzt gerade für euch selbst als Kunde beschrieben, aber wenn ihr jetzt an eure Kunden denkt, respektive Matthias, du an die Kunden deiner Kunden, dann ist das auch ein Stück weit Kundenzufriedenheit und Verlässlichkeit aufgrund dieser Konfiguration, nehme ich mal an.
Ja, Georg, du hast vorhin ein Beispiel oder das Stichwort genannt, das Gamification. Für genau das Thema im Bereich der Konfiguration sprechen wir intern von Amazonizing. Warum? Wir haben gesagt, Amazon hat vor Jahren es geschafft, über den Buchversand ein Setup für einen Webshop hinzukriegen, das heute gang und gäbe ist. Also quasi Amazon ist der Grundwebshop für viele Leute mit, ich kann einfach online gehen, kann bestellen, ziehe das Produkt, lege es in den Warenkorb und verkaufe. Deswegen sagen wir auch, Amazonizing ist im Prinzip das Produktkonfiguration, das ist Mass Customization, weil genau darum geht's. Ich möchte den Kunden über Amazon das Einkaufserlebnis und den vertrauten Prozess so einfach wie möglich machen. Das heißt, über Produktkonfiguration weiß ein Kunde, wie sieht das Produkt aus, wie kriege ich es geliefert und was kostet mich das? Und das auf eine ganz einfache Art und Weise, 24/7, ich muss nicht auf einen Vertriebsmitarbeiter warten, der von 9 bis 17 Uhr erreichbar ist, während ich selber im Büro oder in der Produktion sitze und selber gerade mein Tagesgeschäft abarbeiten muss. Sondern wie Jonas auch vorhin gesagt hat, ich kann mich noch danach hinsetzen, eben 24/7 und kann nach meinem Tagesgeschäft mich darum kümmern. Das ist ein neues Thema. Kundenbindung, das Produkt ansprechen, auch mit dem Thema Gamification, kann ich damit meinen potenziellen Kunden, Interessenten oder auch meinen Bestandskunden abholen und eigentlich binden.
Was mich jetzt so langsam gegen Schluss nochmal interessieren würde, ist zum Beispiel auch, wie habt ihr die Produktkonfiguratoren und Angebotskalkulationskonfiguratoren eingebunden? Sind die eher im ERP? Sind die in einem CRM? Sind die isoliert? Sind die auch im E-Commerce? Sind die auf der Webseite einfach, ich sag mal, isoliert sichtbar oder nutzbar? Wie ist da im Moment so eure technische Einbindung? Weil das ist ja auch nochmal spannend für die Zuhörerinnen und Zuhörer, weil da gibt's ja auch unterschiedlichste Ansätze. Wer möchte? Jonas, kannst du?
Ja, gerne. Bitte. Also wir setzen ja eben die Konfigurationsmöglichkeiten von Acebis ein, wie ich vorhin genannt habe. Und grundsätzlich kann man den Konfigurator von Acebis in verschiedenen Varianten nutzen. Also es gibt die Möglichkeit als Client-Installation, das heißt, Programm, das man installiert auf dem PC, nutzen. Man kann es in der Web-Oberfläche nutzen. Wir nutzen aktuell die Client-Installation, aber da auf den Punkt zurück, ERM, EM, ERP oder CRM, wir starten unsere Konfiguration immer aus dem ERP-System, weil wir da einfach, da haben wir unsere Produkte, da haben wir unsere Daten. Das heißt, dahergehend kommt immer dieser Startpunkt, ist aktuell unser ERP. Zukünftig natürlich, wenn sich das Thema Web-Konfiguration entwickeln wird, wird dieser Schwerpunkt sich höchstwahrscheinlich etwas verändern bei uns.
Wie ist es bei euch, Stefan? Habt ihr das auch so am ERP hängen?
Ja, also der Konfigurator ist es bei uns ja noch nicht fertig. Das Produkt von Acebis zumindest wird als Client irgendwo laufen auf einem Arbeitsplatz PC oder auf aber den von den Konstrukteuren, die dann entsprechend die Arbeitsgeschichten, die Arbeitsplangeschichten dort erstellen. Soll der Arbeitspläne machen, also Arbeitszeiten ausrechnen. Aber wird eine Schnittstelle zu unserem ERP-System geben und das ERP-System wird jetzt in der Lage sein, wenn der Vertriebler zum Beispiel jetzt nicht Stückzahl 1 wissen möchte, sondern wissen, was kostet das Ding denn, wenn ich Stückzahl 8 mache. Das kann ja ein Unterschied sein. Dann wird der Konfigurator dann die Arbeitszeiten und die Kosten für Stückzahl 8 ausrechnen. Das heißt also, er stellt eine Anfrage und sagt, das ist die Artikelnummer. So stellen wir uns das also vor. Auf jeden Fall, das ist noch nicht fertig programmiert. Da sind wir noch dran. Dann wird der Konfigurator mit der Frage konfrontiert, gib mir mal die Arbeitszeiten für Stückzahl 8 und gib die dann zurück. Das ERP-System berechnet das und macht das Angebot. Da gehört es aus unserer Sicht hin. Also ein Angebot über den Konfigurator, das halten wir nicht für richtig, sondern das ERP-System, weil kennt die Preise, das kennt die Arbeitszeiten und die Arbeitspläne und alles. Warum soll das dann nicht tun?
Ja, ich finde es deshalb spannend, weil ich bin heute in Zürich und war gestern heute auf einer Veranstaltung eines CRM-Herstellers und die haben zum Beispiel auch keinen eigenen Konfigurator, sondern docken eben auch speziell welche an. Dann haben wir einen anderen Fall letzte Woche gehabt, wo jemand im Prinzip über einen Webshop so einen Konfigurator aufrufen und nutzen lässt und das Ganze dann nicht so komplexe Produkte wie ihr beide habt, aber eben lässt die dann direkt im Web kalkulieren und dort womöglich eben entsprechend auch sofort durchfakturieren. Frage an dich, Matthias, was habt ihr für Beispiele, wo vielleicht in diese Richtung auch gehen, E-Commerce-Nutzung oder direkt ins CRM eingebunden. Was ist da für ein Beispiel?
Mittlerweile fast jede Branche, gerade auch durch die Corona-Pandemie getrieben, haben immer mehr Kunden, die noch vor 5 Jahren uns gesagt haben, bleibt mir weg mit der ganzen Webgeschichte, das brauchen wir auf gar keinen Fall. Es sind genau auch die Kunden, die jetzt wieder kommen und sagen, Mensch, wie war denn das mit dem Internet nochmal? Ich könnte natürlich doch irgendwo ein bisschen was machen. Also mittlerweile über jede Branche eigentlich, dass jede Firma auch nachdenkt, wie kann ich den Vertrieb entlasten, wie kann ich mit Kunden in Kontakt bleiben, auch wenn ich nicht persönlich mit denen Handshake und auf irgendwelchen Messen zeige. Beispiel ist jetzt zum Beispiel einer unserer Kunden, der Rollläden produziert und die möchte natürlich auch zum einen im Web für ihre Kunden, das sind ja meistens größere Baumärkte oder auch Bauherren, die dann in Massen kaufen, dass sie sich einloggen können und den Rollladen konfigurieren. Das ist dann über einen Webzugang. Da wird aber auch diskutiert, ob ich über die Systeme von den Kunden, ob die schon sich über Knopfdruck schon da reinklinken können. Also Beispiel, ich habe einen Architekten, der einen Hausplan, der gibt dann schon die Maße der Fenster ein. Das drückt dann nur auf den Knopf und sagt zu den Fenstermaßen, bitte zeigt mir von dem Konfigurator, der angedockt ist, schon die passende Rollladenmaßen da, weil natürlich die Maße nicht doppelt eingeben muss. Der klassische Vorteil, um vielleicht in einem großen Markt sein Produkt in den Vordergrund zu bringen, weil wenn die Konkurrenz diese Funktion, diese Komfortfunktion nicht anbietet, man da an der Stelle schon gewonnen.
Wunderbar. Also wir sind so, Stichwort, ich habe es ja geschrieben, Briefing 15:50, kommen wir langsam in die Schlussrunde. Ich denke, wichtig ist auch nochmal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, was sind so die Stolperfallen und was sind so die Highlights bei so einer Einführung? Jonas, ich würde mal bei dir beginnen. Was sind aus deiner Sicht, aus eurer Sicht so Tipps und Tricks, die man mitgeben kann? Auf was sollte man achten? Was sollte man möglichst vermeiden oder zumindest versuchen zu vermeiden?
Also grundsätzlich kann ich da sagen, dass vielleicht eher unternehmerischer Grund, aber was man auf jeden Fall beachten sollte, dass man genug Kapazität bereitstellt, um solche Projekte anzugehen. Das ist einfach ein Thema. Man kann nicht hoffen, dass Software-Dienstleister beispielsweise wie jetzt Acebis kommt und dann sozusagen die Firma kennt und daraus einen Generator, also einen Konfigurator macht. Das will ich einfach so erwähnen, weil das ist nicht so, weil das funktioniert nicht ganz so einfach. Was aber auf jeden Fall nicht heißt, also wir haben es auch gemacht und wir sind sehr zufrieden mit dem Schritt gewesen, dass wir da jetzt konfigurieren können. Was würde ich vielleicht noch als Tipp geben wollen, dass man, kann ich jetzt aber nur für uns sprechen, dass man erstmal intern versucht, die Dinge aufzuarbeiten, weil es oft Dinge gibt, die in Unternehmen schon immer so waren, aber ob die wirklich so sein müssen und auch vielleicht beim Kunden so sei, ob der es überhaupt wohl will oder war das nur Zufall, hat er es halt irgendwann mal so funktioniert. Deswegen, ich sage jetzt mal, das Thema Aufräumen vielleicht, dass man intern für sich erstmal so ein bisschen sortiert, okay, welche Sparten, welche Produktkategorien haben wir, was wollen wir genau und dann anfängt und nicht vielleicht dem Kunden, sage ich jetzt mal, einen Konfigurator gibt und der sagt dann, ja, ich hätte gerne noch das und das und dann am Ende hat man da, sage ich jetzt mal, einen großen Urwald gebaut. Viele Einzelkunden sind dann zufrieden, aber vielleicht man selber hat nicht die Klarheit gesorgt oder nicht für Klarheit gesorgt, sondern eher für Durcheinander.
Stefan, wie ist es bei euch? Du hast mir vorhin schon ein Beispiel genannt gehabt, aber ich bin gespannt, du wirst es bestimmt nochmal wiederholen. Was sind so Tipps, Tricks für eure Erfahrungen?
Ich wollte eigentlich auf das, was Jonas gesagt hat, noch einmal eingehen mit der Kapazität. Kann ich absolut bestätigen. Ich habe jetzt geschrieben, man muss seine Produktion überdenken. Ich glaube, das Strukturieren von gewissen Dingen und das Hinterfragen und Abschneiden von alten Zöpfen, bevor man anfängt zu konfigurieren, ist ganz, ganz wichtig. Sonst hat man nachher 2, 3 Lösungen und das kann die für ein und das gleiche Produkt oder und das kann die Software ja gar nicht leisten. Also das sollte man auf jeden Fall tun. Wir sind angefangen und sind von einfachen Dingen zu schwierigen gegangen. Das heißt also, man sollte wirklich nicht eine Rundumlösung, eine 100% Lösung in 10 Jahren anstreben, sondern man sollte sehen, dass man vielleicht in 2 Jahren dann eine 80% Lösung oder so erstmal hat. Da muss man ja nicht in Schönheit sterben. Das denke ich, kann man als Tipp mitgeben. Ganz großer Vorteil dabei ist aber, man wird ja gezwungen, über seine Produktion, über seine Produkte nachzudenken. Und das ist jetzt, wie heißt das? Ich mag eigentlich diese denglischen Wörter nicht, aber das ist so ein Soft Fact. Das führt aber dazu, dass dadurch natürlich auch einiges dann in Frage gestellt und vielleicht verändert wird, was schon seit Jahren hätte abgeschafft oder verändert werden müssen. Das heißt also, ich stehe nachher nicht nur mit einem Konfigurator da, sondern auch mit deutlich durchdachteren Produkten. Das ist ja nötig, dass man diskutiert. Wenn man sowas konfiguriert, dann muss man hingehen und sagen, so ab welcher Größe jetzt, sage ich mal, machen wir denn den Produktionsschritt so oder so? Und dann kommen ganz, ganz viele Dinge zu tragen. Wenn man offen ist, ist das ein Gewinn.
Also ich gebe zu, ich hau da nochmal tiefer in die Kerbe. Ich bin zwar Vertriebler und berate auch Vertrieb, aber letztendlich Vertriebler sind ja oft, ich nenne es mal Wildpferde und freie Radikale. Die wollen natürlich auf Teufel komm raus verkaufen. Und ich weiß, ich überspitze jetzt aber einfach, aber ich glaube, dass so Konfiguratoren eben auch dazu führen, dass eben diese Freiheit ein bisschen eingeschränkt ist. Ich formuliere es jetzt ein bisschen anders wie du, Stefan und Jonas. Aber ich glaube, das ist wie, ihr habt es schön formuliert, ihr habt es nett formuliert, aber ich glaube, es hilft auch ein bisschen, diese Denkfreiheiten einzugrenzen. Auf der anderen Seite, klar, wir reden über Kundenindividualisierung und das wiederum hast du, Stefan, auch, glaube ich, wunderbar gesagt. Dieser Konfigurator ist einerseits ein Einstieg, aber wenn man dann merkt, na, es ist doch nicht alles erschlagbar mit diesem Konfigurator, dann wird doch individuell weiter kalkuliert und weiter gearbeitet. Und Und das ist wiederum die Rückfalllösung. Und man kann ja dann immer noch entscheiden und sagen, ist Kundenwert hoch, also mache ich das auch. Ist Kundenwert niedrig, dann mache ich es nicht. Ist das ein spannendes Projekt, dann mache ich es, bringt uns es weiter, dann macht man es, bringt uns vielleicht nicht weiter, dann machen wir es nicht. Also ich denke, das ist vielleicht auch, wie ihr beide gesagt habt, auch nochmal so eine Art von, wie nennt man, Prüfpunkt oder Engpass, bewusster Engpass, um zu sagen, schaffe ich dadurch Freiheiten durch diesen Konfigurator in anderen Dingen. Das ist also ein riesen positiver Effekt. Schaffe ich damit auch Klarheit, ist ein zweiter wichtiger Aspekt. Und Sicherheit sowieso im Punkt oder an späterer Kalkulation. Und am Ende vielleicht auch eine Einfachheit im Vertrieb, weil der Vertrieb eben auch, Jonas, das hast du gesagt, mit den Leitfragen hingeführt werden oder der Kunde kann besser hingeführt werden. Ich muss vielleicht gar nicht mehr so viel im Detail wissen als Vertriebsmitarbeiter, sondern ich muss die Leitfragen stellen oder ich lasse sie stellen über die Systeme und habe dann relativ schnell eine Basiskonfiguration. Und das macht es natürlich einfacher, weil es eben, wie ihr auch beide gesagt habt, außerhalb der klassischen Geschäftszeiten stattfinden kann. Matthias, du hast für mich jetzt nochmal kurz das Schlusswort, bevor wir dann an Carly oder Dani zurückgehen.
Ja, vielen Dank. Ich möchte auch kurz darauf anschließen. Wir haben auch die Erfahrung gemacht, ganz häufig ist nicht das Technische das Problem, wie baue ich die Regeln für den Protokollfigurator auf, sondern klassische Change-Management-Thematiken. Wie kriege ich den Mitarbeiter mit, wie kann ich den Vertrieb schulen, wie kann ich den Mitarbeiter im Vertrieb auch dafür begeistern, weil auch Ängste sind, löst mich jetzt ein Produktkonfigurator ab, der im Web ist und ich als Vertriebler bin überflüssig. Das sind auch Dinge, die man besprechen muss. Wir hatten vorhin auch das Thema, wie ist der Schulungsaufwand? Und um nochmal ganz zurück zum Autobeispiel zu kommen, ein Konfigurator kann auch unterstützen, dass ich mich im Vertrieb nicht mit technischen Fragen beschäftigen muss. Das kann die Produktion das auch bauen, sondern ich kann mit dem Kunden diskutieren, lieber Kunde, brauchst du das Sportpaket, ja oder nein? Und das schaffe ich als Vertriebsmitarbeiter, eben das Sportpaket, was der Kunde gar nicht möchte, ihm noch durch Beratung ein Upgrade was darauf zu geben. Mhm. Und dass nämlich als Vertriebler mit dem technischen Kram, Business Source, Commerce Bau kümmern muss. Ich glaube, das ist ein wesentlicher Vorteil von dem Konfigurator. Ich kann den Vertrieb natürlich in gewisse Richtung lenken. Ich kann ihm dadurch aber natürlich unendlich viel Freiheit schaffen, damit er dem Kunde mir beraten und mir zum Kauf auch bringen kann. Anstatt, dass der Vertrieb sich mit technischen Details umschlagen, rumärgern muss.
Und damit kommen wir, glaube ich, wunderbar zur Klammer der Eingangsdiskussion, nämlich Mass Customization oder eben ein Stück Produktion oder Variantenfertigung oder was auch immer, ist aus meiner Sicht eines der besten Kundenorientierungsmaßnahmen, die man letztendlich liefern kann als Anbieter. Und du hast jetzt gerade gesagt, das ist ich schaffe damit auch freien Raum, um noch mehr Beratungsintensität zu schaffen. Ich schaffe mehr Freiraum für die Kundenorientierung am Kunden selbst oder eben vielleicht auch im Servicegeschäft. Und das ist natürlich das Spannende, dass ich dann im Summe zufriedene Kunden habe und ich hoffe, wir haben jetzt zufriedene Zuhörerinnen und Zuhörer.
Das war der Marketingbörse-Podcast mit einem Mitschnitt der Digitalkonferenz Marketing Automation Trends 23 vom November 2022. Es diskutierten Georg Blum, Geschäftsführer 1A Relations, mit Stefan Dietrich, Konstruktionsleiter bei Möller Werke, und Jonas Dufner, Geschäftsführer bei Zimmerlin und Matthias Eck, Chief of Sales bei Akbis. Danke fürs Zuhören und gerne das nächste Mal live bei digitalkonferenz.net.